Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des To-Do-Developer-Podcasts mit Robin Manuel Thiel und Malte Lantin. Dieses Mal müssen wir uns erstmal entschuldigen, weil wir die Folge eine Woche später bringen als üblich. Aber das hat seinen Grund. Und zwar waren wir beide viel unterwegs, teilweise im Urlaub, teilweise beruflich. Von daher bin ich sehr entspannt jetzt. Robin Manuel, wie geht's dir?
Hi Malte, guten Morgen. Ja, ich bin semi-entspannt, weil ich nicht immer im Urlaub unterwegs war, sondern auch, wie gerade schon gesagt, das beruflich. Aber ich freue mich, dass diese Tatsache, dass wir beide einfach viel unterwegs waren und auch immer mal wieder hier und da den Laptop aufklappen konnten, um ein bisschen zu arbeiten, auch zum Thema dieser Folge geführt haben. Erzähl mal, worüber reden wir heute?
Genau, diese Woche sprechen wir über das Thema Remote Work im Sinne von Workation oder Arbeiten von einem Ort, der nicht das eigene Zuhause, das eigene Büro oder ein professionelles Büro ist. Sprich, wie kann ich von unterwegs arbeiten, vielleicht aus einem Hotel, aus einem Airbnb, aus einer Ferienwohnung, um genau diesen Traum zu leben, den viele haben, nicht irgendwie im kalten, nassen Deutschland zu sitzen, sondern vielleicht in der Nähe des Strandes oder vielleicht direkt am Strand und da die gleiche Arbeit zu machen. Wie sind unsere Erfahrungen damit? Was sind die Herausforderungen? Und was sollte man aus unserer Perspektive auch beachten, wenn man das vorhat? Da zwar mittlerweile viele Unternehmen einem erlauben, für eine gewisse Zeit von irgendwo zu arbeiten, auch aus dem Ausland, bringt das ja trotzdem einige Herausforderungen mit sich. Gerade wenn man jetzt nicht jemand ist, der nur den ganzen Tag Texte und E-Mails schreiben muss, sondern wirklich komplexere Aufgaben erledigt, wie Software-Developer, die professionelle Werkzeuge brauchten, die vielleicht auf Tools angewiesen sind, die nicht auf jedem Gerät verfügbar sind. Aber da steigen wir jetzt direkt ein bisschen tiefer ein und vielleicht fangen wir direkt mit deiner jüngsten Erfahrung ein. Du hast mir erzählt, du warst bei deiner letzten Reise teilweise nicht mal mit Laptop unterwegs, sondern nur mit einem Tablet, mit einem iPad und hast während dieser Zeit ein paar Aufgaben auch erledigt, hast ein bisschen gearbeitet. Wie lief das und was waren die Herausforderungen?
Genau, das war eine Reise, die tatsächlich als Urlaub, als Vollurlaub geplant war. Ich unterscheide immer so ein bisschen. Also bei mir ist es immer nie so ganz klar, ist das gerade Urlaub, ist das gerade eine Reise, deswswegen nenne ich das gerade Vollurlaub. Vollurlaub ist ein Urlaub, in dem ich nicht plane zu arbeiten. Das heißt, der Laptop bleibt auch zu Hause, der mein Hauptarbeitsgerät ist. Ich habe aber gerne einfach ein iPad mit dabei. Zum einen gibt mir das trotzdem irgendwie so ein ganz klein bisschen die Sicherheit, dass wenn irgendwo die Hütte brennt, man theoretisch Arbeit erledigen kann oder auch vernünftig vielleicht auf einem größeren Bildschirm, als es das Smartphone bietet, einen Webbrowser benutzen zu können. Und zum anderen ist es einfach auch ein Entertainment-Gerät für mich, wo ich mir auf einem Flug oder vor einem Flug gerne Filme oder Videos drauf runterlade, die ich mir dann angucken kann. Deswegen, das kommt eigentlich immer mit. Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich normalerweise ein Verfechter davon bin, Urlaub auch Urlaub sein zu lassen. Das heißt, wenn ich sage, wenn die Hütte brennt, dann meine ich in der Regel nicht, dass, wenn man in einem Angestelltenverhältnis arbeitet, irgendwie was Dringendes passiert. Da bin ich ganz strikt gegen, dass man dann auch in seinem Urlaub erreichbar ist. Ich meine, am Ende muss das jeder selber entscheiden, aber ich bin da kein großer Freund von. Bei mir ist es aber so, dass ich ja auch durch diverse Nebenprojekte und Selbstständigkeit dass sich da Gelegenheiten bieten können, wo es einfach sehr wichtig ist, dass ich im Notfall arbeiten kann. Und da reicht mir das iPad aus. Es ist allerdings nicht für mich nicht ideal. Und die Situation, die sich ergeben hat, ist, dass ich auf Kreta war, in einem sehr, sehr schönen, kleinen, familiengeführten Hotel, und habe von einem Kunden einen Anruf bekommen. Also kein Anruf, sondern irgendwie eigentlich eine Teams-Message mit so einem Alert. Da kann man irgendwie einstellen, dass es sehr, sehr, sehr wichtig ist. Diese Messages gehen zu bestimmten Tageszeiten durch. Und sagte, hey, genau, es handelt sich hier um einen kritischen Bug. Wir brauchen da was. Und es hat sich herausgestellt, dass ich Code schreiben musste, um diesen Bug zu lösen. Und das habe ich dann tatsächlich auf diesem iPad gemacht. Das war ganz spannend, dass es überhaupt ging. Das hätte ich mir auch vor ein paar Jahren gar nicht vorstellen können. Das lief so ab, dass ich habe so eine Hülle, wo so eine Tastatur integriert ist und ich kann schon so ein bisschen tippen. Und ich habe mir dann für dieses Projekt am iPad den Browser geöffnet. In meinem Fall war das ein GitHub-Projekt, wo ich mich da einloggen konnte und einen Remote-Container gestartet habe, gegen den sich mein Browser verbunden hat. Das heißt, ich konnte tatsächlich auf dem iPad programmieren und hatte tatsächlich auch die volle Toolchain, die ich benötige für dieses Projekt, also alle Tools, alle Runtimes, alle SDKs verfügbar. Ich muss dazu sagen, das geht nicht einfach out of the box, sondern das war in dem Fall auch so, dass ich das schon entsprechend vorbereitet hatte. Das heißt, das Projekt an sich war ready, in einem Remote-Container ausgeführt zu werden. Wenn dieses ganze Thema so Remote-Container und sowas interessiert, da haben wir auch mal eine Folge zu gemacht. Wer also nochmal hier unsere Podcast-Folgen-Historie durcharbeitet, der wird da finden, dass wir irgendwann mal entwickeln im Container als eigene Folge hatten. Und genau das konnte ich halt in dem Fall nutzen, konnte Code schreiben, auf diesem kleinen Screen den einchecken, den durch eine CI/CD-Pipeline jagen und am Ende diesen kritischen Bug fixen, während ich quasi mit Blick aufs Meer in Strandnähe gesessen habe und dann nur mein iPad vor mir hatte.
Aber dafür braucht man ja tatsächlich auch solche neueren Tools, die gerade diese Funktionalitäten bieten, weil häufig reicht es ja nicht, einfach nur einen Code-Editor zu haben, sondern man braucht vielleicht auch irgendwelche Tools, die dort installiert sind, wie in so einem Container. Ich hatte jetzt in meinem Urlaub tatsächlich aus einer ähnlichen Motivation wie du mein iPad mit, auch ähnliches Setup, und musste da tatsächlich nur kleinere Sachen machen, so im Bereich CI/CD, ein bisschen an der Pipeline rumspielen. Und da hat es tatsächlich sogar gereicht, einfach die webbasierte Version von Visual Studio Code zu verwenden, sprich in GitHub einfach diesen Editor starten, Punkttaste drücken auf einem Repository, um da ein paar Code-Edits zu machen. Im Zweifelsfall hätte es auch der GitHub-Code-Editor getan. Hat man ja in den meisten Versionskontrollsystemen, egal ob es jetzt irgendwie GitHub ist oder GitLab oder Azure DevOps, gibt es ja einen Code-Editor. Für einfache Dinge wie so eine Pipeline editieren funktioniert das natürlich in der Regel auch, aber da hat man natürlich nicht die entsprechende Editor-Unterstützung, die man in einem VS Code hat. In meinem Fall, wie gesagt, einfach VS Code im Browser gestartet, funktioniert dann auch für manche Fälle, aber das war natürlich jetzt nicht Code, den ich sofort auch vielleicht debuggen, ausführen musste, sondern das war eine Pipeline, wo ich ein paar kleinere Änderungen vornehmen musste, um da eine Sache zu ändern, die ein paar Kollegen blockiert hatte. Das hat auch ganz gut geklappt. Eine Herausforderung, die ich tatsächlich mit so einem relativ simplen Gerät wie dem iPad hatte, ist, dass das war jetzt ein anderes Szenario, aber das ist eine Herausforderung, die dann eher in großen Unternehmen auftritt, dass das Unternehmen tatsächlich unterstützen muss, dass ich meine privaten Devices verwende. Und da musste ich dann erstmal durch ein paar Herausforderungen gehen, sprich, ich musste dann das iPad, was ich privat nutze, erstmal aus dem Urlaub heraus ins Mobile Device Management meines Arbeitgebers hängen, musste mich da anmelden, musste die entsprechenden Tools installieren, musste schauen, dass das entsprechend compliant nach den Unternehmensrichtlinien ist. Und dann konnte ich diese Aufgaben dann eher administrativer Art, sprich Dinge im Intranet machen etc., konnte ich dann auch auf dem Gerät erledigen. Aber das sind alles so Dinge, die man, wenn man nicht nur im Urlaub notfallmäßig drauf zugreift, sondern geplant einen längeren Aufenthalt außerhalb des eigenen Büros oder Homeoffices plant, dann im Vorfeld bedenken muss. Welche Geräte nehme ich mit? Wo muss ich mich vielleicht auch im Vorfeld um eine Konfiguration oder eine Freigabe kümmern, weil nicht alle Unternehmen unterstützen das von Haus aus, dass ich einfach mal mein Gerät in ein Mobile Device Management hänge und dann benutzen kann, sondern ich muss teilweise mit der IT sprechen, muss fragen, okay, das Gerät, was ich jetzt plane, vielleicht mit ins Ausland zu nehmen, darf ich das überhaupt mit ins Ausland nehmen, wenn es ein Unternehmensgerät ist oder wenn ich nur mein privates Gerät habe, muss ich das gemäß irgendwelcher internen IT-Richtlinien konfigurieren, um damit arbeiten zu können. Weil sonst stehe ich nachher da, bin dann im Ausland mehrere hundert oder tausend Kilometer von meinem Büro, von meinem Homeoffice, vom Arbeitgeber entfernt und komme dann an bestimmte Ressourcen nicht dran. Und dann gucke ich aber ganz schön in die Röhre. Und es kann halt an so einfachen Dingen scheitern, wie an der Two-Factor-Authentication, die standardmäßig bei meinem Arbeitgeber über ein YubiKey-Device läuft. Und wenn ich diesen YubiKey nicht eingepackt habe, weil der steckt irgendwie dann zu Hause in meinem Arbeitslaptop und ich nehme nur den privaten mit, ja, bin ich plötzlich nicht mal mehr nicht mal mehr in der Position, um mich bei GitHub anzumelden, weil halt dieser YubiKey entsprechend die Absicherung auch ist als Second Factor, um mich an meinem Repository anzumelden. Und dann habe ich natürlich ein großes Problem, weil dann kann ich nicht mal eben ins Büro zur IT fahren oder nach Hause fahren, was klären, sondern ich bin schon im Ausland. Das heißt, es gibt so einige Dinge, die man beachten muss. Und ich glaube, wenn man so etwas plant, so einen Remote Work, eine Workation, dann gehört nicht nur dazu, einfach mal den Arbeitgeber zu fragen, kann ich das machen, sondern tatsächlich sich intern für sich selber eine kleine Checkliste zu machen, zu sagen, okay, was muss ich eigentlich üblicherweise für Aufgaben erledigen, welche Geräte brauche ich dafür, welche Tools brauche ich dafür, funktionieren die Tools auf den Geräten, die ich vorhabe mitzunehmen, ist es durch meinen Arbeitgeber gestattet, diese Geräte mitzunehmen, muss ich diese Geräte irgendwie konfigurieren und welche Accessories, welche Zusatzgeräte muss ich noch mitnehmen, um voll produktiv zu sein. Dazu kann natürlich auch etwas gehören, was man sich auch vor Ort im Ausland vielleicht kaufen kann. Weiß nicht, wenn ich jetzt merke, ach, ich brauche doch vielleicht eine externe Tastatur und eine Maus, kann man sich das immer noch kaufen. Aber bestimmte Dinge, die muss man einfach von zu Hause mitbringen, damit man nicht nachher da steht und nicht arbeiten kann. Was ich aber gemerkt habe, selbst bei Aufenthalten, wo ich gezielt meinen Laptop, meinen Arbeitslaptop mitgenommen habe, ist, dass ich jenseits meines Homeoffice-Setups wesentlich unproduktiver bin, weil ich tatsächlich jemand bin, der ein komplettes Desktop-Setup mit einem ordentlichen Monitor, mit einer entsprechenden Größe, mit einer externen Tastatur und Maus einfach brauche, um mich produktiv zu fühlen. Klar, bestimmte kleinere Sachen mache ich auch gerne auf dem Laptop mit dem Touchpad, mit der entsprechend eingebauten Tastatur. Aber bei größeren Dingen merke ich, dass ich mich furchtbar beschränkt fühle, wenn ich nicht mein richtiges Setup habe. Und von daher ist das ein Punkt, der für mich bedeuten würde, wenn ich eine längere Workation plane, also irgendwie 2-3 Wochen aus dem Ausland oder zumindest nicht von zu Hause zu arbeiten, dass ich dann dafür sorgen muss, dass dort auch das entsprechende Setup da ist. Zumindest ein großer Monitor, externe Maus und Tastatur. Wie sieht das bei dir aus?
Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Was wir halt auch öfter machen, ich habe es jetzt gerade vor 2 Wochen gemacht, wer mir irgendwie auf Twitter oder Instagram folgt, hat vielleicht gesehen, ich habe irgendwo, wir haben uns mit ein paar Jungs ein Airbnb in Österreich gemietet und habe da auch ein Foto gepostet, wo ich auf einer Terrasse saß, einfach mit dem Laptop auf dem Schoß, Kopfhörer auf und da gearbeitet habe. Und wir machen das häufiger so, dass wir uns wirklich mal eine Woche oder zwei uns irgendwo einen schönen Ort suchen und dann da zum Arbeiten hinfahren. Häufig auch, wenn wir irgendwie ein bestimmtes Projekt oder eine bestimmte Timeline oder Deadline haben, wo wir jetzt einfach mal sagen, wir ballern jetzt durch und diese Woche ist dafür da, also ohne externe Ablenkung an diesen Projekten zu arbeiten. Und was wir da machen, wir schauen in der Regel, dass das Orte sind, die wir mit dem Auto aus erreichen können. Aus München ist das eigentlich ganz schön. Man kann irgendwie Italien, Österreich, Schweiz, Bayern ganz, ganz gut machen. In Tschechien waren wir auch schon mal. Also da haben wir eigentlich sehr viele schöne Orte. Und wir nehmen immer Bildschirme mit zum Beispiel. Also ich habe ein großes MacBook, also so ein 16-Zoll-Gerät, aber wenn man einfach den ganzen Tag gewohnt ist, dazu noch einen zweiten externen Monitor zu haben, und da habe ich auch einen sehr großen externen Monitor hier vor mir stehen, dann ja, schränkt mich das auch gefühlt ein bisschen ein. Ich komme zum Beispiel mit Touchpad und der Tastatur vom MacBook sehr gut klar, aber ein Monitor ist dann für mich auch Pflicht, wenn ich einfach weiß, ich möchte da sehr, sehr produktiv sein. Das heißt, wir packen da auch wirklich immer Sachen ein. Wir haben große Kisten mit. Ein Kollege nimmt auch, dass ich immer eine externe Tastatur mit. Ich hatte meine Maus auch zum Beispiel mit. Ich dann irgendwie ein bisschen lieber benutze als mein Touchpad. Also ich glaube, da kann man schon so ein bisschen schauen, dass man sich auch entsprechend ausrüstet. Gerade wenn wir im Auto fahren, ist natürlich auch entsprechend Platz im Kofferraum da. Neben einem Koffer, einer Sporttasche und meinem Arbeitsrucksack auch nochmal ein paar externe Geräte mit reinzuschmeißen. Was dann aber ganz cool ist, ist die Suche nach den Orten. Weil ich finde, neben Dingen, die man mitnimmt, ist auch so ein bisschen zu schauen, wo fahre ich denn hin und geht das überhaupt, von da remote zu arbeiten? Denn was ich zum Beispiel in meinem Beispiel da auf Kreta, wo ich vorhin von erzählt habe, gemerkt habe, ist, dass der größte limitierende Faktor das Internet ist. Ich sage immer so gerne, dass es geil an unserem Job ist, dass man eben, dass ich kann eigentlich von überall arbeiten, wo ich meinen Laptop aufstellen kann, mein Headset aufsetzen kann und Internet habe. Und dieses Internet haben, das ist halt immer ein sehr dehnbarer Begriff. Und das klang jetzt vielleicht in meiner Story eben cool, aber die Wahrheit ist, dass an diesem kleinen Strandort, wo ich da auf Kreta saß, ein sehr, sehr schlechtes, bescheidenes Internet war. und die Verbindung zu so einem Remote-Container mehrfach abgebrochen ist und auch immer wieder sich neu aufgebaut oder teilweise gar nicht zustande gekommen ist, weil da einfach zu dem Zeitpunkt sehr schlechtes Internet war und ich auch über Tethering an meinem Handy da jetzt keine großartig besseren Ergebnisse erzielen konnte. Und da einen Ort zu finden, wo man im Voraus bei der Planung schon weiß, dass da gutes Internet ist, mit dem man arbeiten kann, das habe ich als gar nicht so leicht erfahren.
Ja, selbst bei Ferienwohnungen, Ferienhäuser, wo dann in der Beschreibung drin steht, hier gibt es Internet mit so und so viel Mbit, bin ich da auch schon tatsächlich mal ins Wasser gefallen. In dem Sinne, dass halt 50 Mbit versprochen war und letzten Endes, ja, wenn man nah genug an dem irgendwo weggeschlossenen WLAN-Router saß, dann hatte man vielleicht eine gute Bandbreite, aber da, wo man eigentlich arbeiten wollte, in dem Zimmer, war einfach der WLAN-Empfang so schlecht, dass man letzten Endes völlig unproduktiv war.
Ja, voll.
Und ich glaube, das Internet muss jetzt nicht super schnell sein, gerade wenn man sagt, okay, ich muss jetzt nicht unbedingt jeden Tag 1000 Videokonferenzen machen, sondern ich muss vor allen Dingen halt coden, ich muss vielleicht ein paar E-Mails schreiben, aber ich will dafür meine Ruhe haben und wenn ich jetzt mal eine Videokonferenz mache, mache ich vielleicht die Kamera nicht an, ist in Ordnung, aber ich muss vor allen Dingen stabil und verfügbar sein, weil ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man dann einfach, wie du gerade schon beschrieben hast, so Verbindungsabbrüche hat, gerade wenn man es dann wirklich braucht, dann ist das etwas, was dann letzten Endes einen auch völlig unproduktiv werden lässt.
Genau. Was halt dann oft auch einfach das Ergebnis war, ist, also wir sind da auch schon ein paar Mal auf die Nase mitgefallen, ist, und da kommt uns halt diese EU-Norm ja sehr zugute, dass man mittlerweile ja sein Roaming überall hin mitnehmen kann, dass wir dann einfach einen mobilen Hotspot aufgemacht haben und das im Zweifel aber auch ein Kostenfaktor ist, den man dann bei der Reiseplanung mit einplanen muss, weil man sich entweder so unlimited Tagespässe holt oder halt einfach, ja, einfach regelmäßig in seine Limits läuft. Jetzt habe ich das Glück, ich habe einen Vertrag, da sind irgendwie 30 Gigabyte drin, aber wenn da jetzt 4 Leute eine Woche lang dran arbeiten und sie vielleicht auch irgendwelche großen Pakete oder irgendwelche Sachen downloaden, dann sind die auch irgendwann mal aufgebraucht. Und das ist auf jeden Fall ein Faktor, den man mit beachten sollte. Es war jetzt zum Beispiel zuletzt in der Wohnung so, dass da das Internet immer wieder abends sehr instabil wurde, sodass wir dann halt irgendwann über LTE oder 5G einen Hotspot aufgemacht haben und dann darüber gearbeitet haben. Geht ganz gut mit dem Handy, aber dann ist natürlich auch nochmal ein Kostenpunkt, den man da berücksichtigen muss.
Ein weiterer Punkt bei der Planung des Ortes ist halt letzten Endes die Zeitzone, weil irgendwie für mich so Inbegriff des Workations ist irgendwie die kreative Person, die Developer, die irgendwo in Bali am Strand sitzen. Und letzten Endes zeigt meine Erfahrung, ich habe jetzt noch nicht versucht, von Bali aus zu arbeiten, aber aus den USA. Meine Erfahrung zeigt, alles, was mehr als, ich sag mal so 6-7 Stunden Zeitunterschied ist, macht das Arbeiten sehr schwer. Gerade wenn man ein Team hat, mit dem man zusammenarbeiten muss, was größtenteils in Europa ist. Das heißt, wenn man wirklich viel auch Abstimmung braucht, regelmäßige Kontakte zu Kolleginnen und Kollegen, ist das natürlich extrem schwer, wenn man einen größeren Zeitunterschied hat, weil man natürlich dann auch nicht irgendwie an den schönsten Orten dieser Welt verbringen will, aber dann jeden Tag irgendwo von 3 Uhr morgens bis 10 Uhr morgens arbeitet, weil man dann den Rest des Tages irgendwie total daneben ist und dann auch nicht mehr wirklich die Location letzten Endes genießen kann. Von daher sind, glaube ich, primär Orte in Europa auch für die Remote-Arbeit gut geeignet. Ich habe einen Kollegen, der hat eine ganz große Leidenschaft für Südafrika und fährt da mehrmals im Jahr hin. Und tatsächlich, wenn er von dort arbeitet, weil es die gleiche Zeitzone ist wie Deutschland, merkt man das letzten Endes gar nicht, dass er aus Südafrika heraus arbeitet. Aber er genießt es absolut, weil er dort die Kultur, die Landschaft hat und dann letzten Endes nach Feierabend dort dann auch seine Zeit verbringen kann. Nicht jeder hat die Möglichkeit, so weit zu reisen. Aber auch in Europa gibt es tolle Orte, die alle irgendwie mit plus minus 2 Stunden Zeitunterschied in Europa zu erreichen sind und von denen man wunderbar arbeiten kann. Aber gerade für jemanden, die oder der in einem Unternehmen arbeitet, was gerade mit dieser verteilten Arbeitsweise mit Remote Work noch nicht so viel Erfahrung hat, würde ich davon abraten, irgendwie eine Zeitzone zu wählen, die irgendwie mehr als 5-6 Stunden entfernt ist, weil man dann wirklich in diese Herausforderung kommt, dass man irgendwo mitten in der Nacht arbeiten muss, um halt mit Kolleginnen und Kollegen in Kontakt zu bleiben. Und zumindest für mich ist das nichts, was Sicht bis auf irgendwie Ausnahmefälle ein, zwei Tage irgendwie durchhalten lässt, weil man dann letzten Endes auch nichts von diesem Remote-Arbeiten als positiven Gewinn mitnehmen kann.
Ja, aber da ist ja total cool, dass zum Beispiel, wie du gerade schon gesagt hast, der Großteil des afrikanischen Kontinents dieselbe Zeitzone hat. Also solange ich einfach nur nach Norden oder Süden reise, kann ich das ja sehr gut einfach trotzdem vereinbaren. Und genau, finde ich eigentlich dann auch immer ganz angenehm, wenn ich da in der gleichen Zeitzone bleibe, wenn ich halt wirklich vorhabe zu arbeiten. Es sei denn, das ganze Team kommt mit. Wir haben zum Beispiel Entwickler in Vietnam sitzen. Die haben, glaube ich, ungefähr 6 Stunden Zeitverschiebung. Das geht tatsächlich ganz gut von der Kommunikation. Einfach weil, wenn ich weiß, wenn ich aufstehe und wir morgens das erste Meeting machen, dann haben die schon 6 Stunden gearbeitet und beziehungsweise können mir dann halt auch Arbeit übergeben, die ich weiterführe. Das heißt, es kann ja auch Vorteile haben, so verschiedene Zeitzonen. Aber wir haben uns auch schon mal überlegt, ob wir nicht einfach mit dem ganzen Team mal 4 Wochen aus Vietnam heraus arbeiten sollen. Und das wäre dann halt wirklich was gewesen, wo dann wahrscheinlich wir versuchen würden, das ganze Team dann an einem Ort zusammenzubringen, damit man dann eben diese Differenzen dann nicht mehr hat. Wie machst du denn das, wenn du sagst, irgendwie, ich habe Lust, mal woanders zu arbeiten und ich mache jetzt mal Vacation? Du hast ja gerade schon irgendwie angesprochen, so das klassische Freelancer-Ziel ist ja irgendwie zumindest stereotypisch Bali. Ich habe eben schon gesagt, dass ich gerne auch irgendwie innerhalb von der EU-Zone reise, weil ich viel Roaming habe und so weiter. Hast du da eine bestimmte Vorangehensweise? Weil bei mir ist es immer einfach Airbnb. Also ich gucke auf Airbnb nach einem Apartment, weil ich das selten ganz alleine mache, sondern immer meistens mit so 2, 3 Kollegen und schaue dann da, dass ich die entsprechenden Filter eingebe. Bei mir sind das halt vor allem, es muss Wi-Fi geben, es muss, bei Airbnb heißt dieser Filter irgendwie Dedicated Workspace, es muss irgendwo einen Platz geben, wo ich mich zurückziehen kann, wenn ja doch mal irgendwie jemand einen Call hat. Und für mich immer noch ganz wichtig, ein großer Tisch, wo man sich eben aufbauen kann, wo man einen Monitor hinstellen kann, wo man Rechner hinstellen kann, wo man nicht wie die Hühner auf der Stange ganz eng nebeneinander sitzt. Und das ist gar nicht so schwer zu finden, so einfach zu finden. Ich habe da mittlerweile mir mal so eine eigene Liste auch kuratiert mit Airbnbs, die ich spannend finde und schaue dann einfach immer, wenn wir wegfahren wollen, ob aus dieser Liste irgendwas frei ist, weil das hauptsächlich Dinge sind, die so ein bisschen in der Natur sind, weil ich versuche da schon noch immer, wenn wir so eine Woche machen, Sport zu machen, rauszugehen, ein bisschen noch die Gedanken schweifen zu lassen. Also das ist mir immer wichtig. Und das Zweite ist eigentlich immer ein richtig großer Esstisch irgendwo in einem schönen Raum, wo man sich mit 3, 4 Leuten hinsetzen und aufbauen kann. So ein bisschen wie so eine LAN-Party, nur dass das eben nicht in einem muffigen Keller stattfindet, sondern irgendwo in einem schönen Apartment, am besten noch mit einem schönen Blick. Hm. Wie ist da deine Herangehensweise?
Ja, ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, funktioniert sehr gut. Was aus meiner Erfahrung weniger gut funktioniert, sind klassische Ferienhausvermietungen, weil die häufig nicht diesen Fokus mitbringen auf das Arbeiten in dem Ferienhaus, in der Ferienwohnung. Und dann steht da was von Internet. Teilweise wissen die Vermieter nicht, wie schnell ist das Internet. Man hat diese Herausforderung, dass dann vielleicht die Verbindungsqualität nicht so gut ist, weil es vielleicht für mehrere Ferienwohnungen nur einen WLAN-Router gibt, der geteilt wird und solche Themen. Also ich glaube, da fährt man teilweise auch aufgrund der vorhandenen Filter und der Nutzung durch viele Leute, die auch das zum Remote-Arbeiten nutzen, bei Airbnb besser. Was auch gut funktioniert, weil sich auch die Hotelindustrie mittlerweile darauf eingestellt hat, zumindest die großen Hotelketten, ist, wenn man sich im eher städtischen Raum bewegt, dann auch bei den großen Hotelketten zu schauen. Die haben teilweise auch solche Workation-Angebote, wo du dann, wenn du halt ein Zimmer nimmst für Workation, dann besondere Tarife kriegst, die dann vielleicht bei längerer Aufenthaltszeit bessere Konditionen bieten. Und du hast halt gerade bei den großen Hotelketten dann auch eine garantierte Internetbandbreite im Zimmer, die dann in diesen Workation-Angeboten auch zugesichert wird. Also gerade wenn man sagt, okay, ich fahre jetzt in irgendwie eine Region, wo diese Ketten vertreten sind, entweder weil es irgendwelche Städte sind oder weil es irgendwelche Ferienregionen sind, ist das eine Alternative. Das aber eher, wenn man alleine unterwegs ist oder vielleicht als Paar reist, schwieriger wird es dann, wenn man das in einer größeren Gruppe macht. Und was man natürlich auch berücksichtigen muss, ist, dass solche Hotels dann in der Regel teurer sind, als wenn man sich irgendwie über Airbnb eine Ferienwohnung organisiert. Aber das kann auch gut funktionieren, weil da die Anbieter sich auch schon darauf eingestellt hat und dir da auch gewisse Zusicherungen im Vorfeld geben, wenn du das über so einen speziellen Vacation-Tarif buchst.
Ja, spannend, das kannte ich gar nicht. Also das müsste ich mir mal angucken. Also wenn du da irgendwie Namen oder so auf so einer Plattform hast oder so, drop da gerne auch mal was in die Beschreibung vom Podcast. Weil ich mir persönlich jetzt nicht vorstellen kann, eine ganze Woche aus so einem klassischen Hotelzimmer herauszuarbeiten, aber wahrscheinlich sind das dann auch einfach, wie du gerade schon sagtest, auch wahrscheinlich das schickere Zimmer oder einfach irgendwie Areas, die auch genau dafür gebaut und abgestimmt sind. Was mir so ein bisschen nämlich fehlt, ist ja eine Plattform dafür. Also das habe ich noch nicht so richtig gefunden. Also wie gesagt, auf Airbnb kann man sich mit so ein paar Filtern eine Liste anzeigen lassen, die man aber doch dann irgendwie immer einzeln durchschauen muss und ja, sich die Bilder angucken muss, ob es passt. Ich habe auch ein bisschen gesucht, keine vernünftige, wirkliche Workation-Plattform, wo man genau sowas buchen kann, wo ich sagen kann, ich möchte da nur Dinge angezeigt bekommen, wo ich gut arbeiten kann, wo ich einen guten Internetanschluss habe, wo ich an coolen Orten bin, wo ich vielleicht auch mit einer Gruppe, aber manchmal vielleicht auch alleine hinreisen kann. Also richtig gut funktionieren da für mich die Airbnb-Filter auch nicht. Wie gesagt, ich habe jetzt einfach eine selbst zusammengestellte Liste oder man wühlt sich halt durch irgendwelche Blogs von so einzelnen Bali-Developern, nenne ich sie jetzt mal. Aber wenn da irgendjemand von euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, irgendwas Cooles kennt, da wäre ich irre dankbar, weil ich mache das wahnsinnig gerne. Ich brauche das gefühlt auch. Ich finde das eines der größten Privilegien unseres Jobs, dass wir theoretisch technisch von überall arbeiten können. Und ich würde das eigentlich noch gerne noch mehr nutzen, obwohl ich eh schon das Gefühl habe, das recht viel zu nutzen. Aber ich würde das einfach gerne machen, gerade hier in den kalten Monaten, auch vielleicht Deutschland so ein bisschen zu entfliehen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber irgendwie ist es für mich einfach immer noch anstrengend, da was rauszusuchen. Und natürlich ist es nicht zuletzt auch ein Kostenfaktor. Ich zahle natürlich hier weiter meine Miete. Das heißt, ich kann, für mich kommt jetzt weniger Dinge in Frage, wo irgendwie ein Hotelzimmer, weiß ich nicht, 200-300 Euro die Nacht kostet. Das lohnt sich dann für mich wahrscheinlich auch nicht.
Wunderbar. Super spannendes Thema und ich hoffe, auch viele von euch, die ihr zuhört, habt die Möglichkeit, so etwas mal auszuprobieren, einfach mal von irgendwo zu arbeiten. Wenn ihr das schon macht, regelmäßig oder vielleicht jetzt in den letzten 2 Jahren während der Pandemie zum ersten Mal ausprobiert habt, teilt gerne eure Erfahrungen mit uns. Schreibt uns gerne eine E-Mail oder schreibt uns auf Twitter. Wir sind da immer am Austausch mit euch auch interessiert. Und wie immer würden wir uns freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst für den Podcast. Dieses positive Feedback motiviert uns natürlich auch, immer neue Folgen zu bringen. Beim nächsten Mal können wir schon ein bisschen anteasern, werden wir ja wieder ein etwas technischeres Thema haben, was relativ speziell für bestimmte Zielgruppen super spannend ist und aktuell sehr viele Leute betrifft. Also da könnt ihr euch schon mal auf die nächste Folge freuen.
Ganz genau. Bis dahin, schreibt viel Code, habt eine gute Zeit. Wir hören uns in 2 Wochen wieder, denn der To-Do-Cast erscheint normalerweise alle 2 Wochen. Sorry nochmal, dass es letzte Woche leider ausfallen musste, aber jetzt wird es wieder alle 2 Wochen eine neue Folge erscheinen. Bis dahin, macht's gut und bis ganz bald.
Bis dahin.